Sitz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Hier ist der Antritt auf Detektor FM, die Radiosendung für muskelgetriebene Kettenfahrzeuge mit der Juli-Ausgabe 2016. Mein Name ist Christian Bollert und nicht Gerolf Meyer.
Und mein Name ist Gerolf Meyer und nicht Christian Bollert.
Absolut richtig. Und wer jetzt diese Ausgabe hören sollte, ganz am Anfang, wenn wir sie senden, nämlich am Donnerstag, 20 Uhr, ich sage mal am Halbfinal-Donnerstag, dann können wir versprechen, es wird nicht um Fußball gehen, jedenfalls nur ganz am Rande. Aber natürlich kommen wir auch beide an dem Thema nicht so ganz vorbei.
Nö, muss man ja auch nicht.
Nö, sagt ja auch keiner.
Ja, es ist einfach irgendwie so ein großer Sportmonat in Frankreich. Und aber die wechseln jetzt so langsam die Disziplinen, muss man sagen.
Das stimmt, so langsam übernimmt jetzt der Radsport. Gut, das Finale wird nochmal eine große Aufmerksamkeit bekommen. Aber klar, am Ende steht der Juli ganz klar in Frankreich im Zeichen der Tour de France. Aber dir ist was aufgefallen, was Vielfalt angeht.
Ja, es gibt ja manchmal so aus Richtung des Radsports so einen leicht abschätzigen Ton dem Fußball gegenüber. Es gibt sicher Sachen.
Proletensport oder sowas.
Genau, das ist so ein Proletensport und das ist irgendwie, man steht da irgendwie drüber, kann man ja alles irgendwie machen. Aber eins ist mir aufgefallen, im Fußball, da gibt es Özils und Khediras und Boatengs und ne, da hat man ja eine große Diskussion drum. Und da habe ich mich gefragt, wo sind die eigentlich im Radsport?
Gibt es wenige, muss man sagen.
Ja, also sehr, ne, wir reden von deutschen Fahrern mit Migrationshintergrund, wie man so sagt. Wie's also da stimmt, glaube ich, das Klischee mit der Integrationskraft des Fußballs. Und ich habe mich dann mal so gefragt, wo ist die beim Radsport? Und so eine richtige Antwort habe ich nicht gewonnen.
Vielleicht finden wir die in einer der nächsten Ausgaben. Werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Das Thema ist sicher sehr, sehr spannend. Vielfalt im Radsport auf jeden Fall. Ich meine, das stimmt, es gibt ein paar Kolumbianer, dann gibt es ein paar Afrikaner, aber an sich ist es ein sehr weißer Sport. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, die Amerikaner sagen oder die Engländer sagen WASPs, White Anglo-Saxon Protestants. Das ist sicher nicht in jedem Fall so, aber am Ende, ja, dann gibt es noch die Mammals, die Middle-Aged Men in Lycra. Da sind wir natürlich noch wahnsinnig weit von entfernt, bis wir das erste Mal Lycra anziehen. Aber ja, ich würde sagen, wir legen trotz Fußball oder mit Fußball oder parallel zum Fußball trotzdem los jetzt mit Radsport. Ich finde, das funktioniert auch ganz gut zusammen oder parallel.
Absolut, auch ohne Lycra. Und ich freue mich auf den ersten Song von Beth Orton.
1973. Im Februar haben wir hier über das Berliner Sechstagerennen gesprochen. Unser Außenreporter Sandro Schröder, der kam da mit gemischten Gefühlen zurück.
Ja, und zwar, weil er nämlich eigentlich den Bahnradsport ganz schön mag, liebt, könnte man fast schon sagen, ihm aber diese ehrwürdige Veranstaltung doch irgendwie angestaubt vorkam zumindest.
Ja, und da gibt's allerdings Abhilfe von Leuten, die etwas andere Rennen mit Bahnrädern veranstalten. Und wir reden da nicht von Alley Cats, den Kurierrennen, sondern von so Veranstaltungen wie dem Red Hook Criterium und dem Red Race. Das sind da die wichtigen Stichworte. Und Miancy Ray ist eine der bekanntesten Fahrerinnen bei diesen Rennen oder in dieser Szene aus Deutschland. Und mit ihr haben wir gesprochen.
Wir sprechen natürlich auch mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Der ist wie fast jeden Juli nach Frankreich gereist und hat dort die Tour de France auf ihren ersten Etappen begleitet. Wir haben ihn direkt mal im Startgewühl am Vormittag, am Morgen der vierten Etappe erreicht und mit ihm über die Profitechnik gesprochen.
Und die Ausfahrt des Monats steht im Juli auch ganz im Zeichen des Nachbarlandes. Es sind nämlich drei Freunde mal eben von Stuttgart nach Paris gefahren und wir erfahren dann mehr davon.
Und nicht mit dem Zug, so viel kann man schon verraten, sondern natürlich mit dem Rad. Vorher geht's aber erstmal um den Volksentscheid Fahrrad in Berlin. Wer schon regelmäßig den Antritt gehört hat, wird wissen, dass wir uns damit schon mal beschäftigt haben. Jetzt hat er die erste Hürde nämlich mit Bravour, kann man sagen, genommen. Und die Zeichen stehen wirklich gerade sehr, sehr gut für progressive Radverkehrspolitik in Berlin.
Und darum sprechen wir auch darüber mit Tim Birkholz von der Initiative Volksentscheid Fahrrad und dem Verein Urbanophil.
Papercar lights crashing. Octopus minds flashing in the streets.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Die Initiative Volksentscheid Fahrrad, die will Berlin besser machen. Mit 10 knackigen Forderungen wie der nach 2 Meter breiten Radverkehrsanlagen an jeder Hauptstraße, 200.000 neuen Abstellanlagen und 100 Kilometer Radschnellwegen in der Hauptstadt sind die Initiatoren angetreten. Ihr Ziel ist ein Berliner Fahrradgesetz. Auf dem Weg dorthin haben sie deutlichen Erfolg. Zur Einleitung eines Bürgerbegehrens hätten sie nämlich in 6 Monaten 20.000 Unterschriften sammeln müssen.
Nach 3,5 Wochen haben allerdings schon über 100.000 Berliner und Berlinerinnen unterschrieben. Die Initiative feiert den nach eigener Aussage schnellsten Volksentscheid Berlins. Im Januar haben wir in dieser Sendung mit dem Initiator Heinrich Strößenreuther gesprochen. Nun sind wir mit Tim Birkholz verbunden. Er ist Experte für Stadt- und Raumplanung, Mitglied im Verein Urbanophil und er gehört zum Team, das den Volksentscheid Fahrrad vorantreibt. Hallo Tim.
Hallo Gerolf.
Glückwunsch, 105.000 Unterschriften in 3,5 Wochen. Ihr hättet 20.000 in 6 Monaten gebraucht. Wie habt ihr denn diese Dynamik entfalten können?
Das ist vor allem guter Vorbereitung zu verdanken gewesen und einfach dem Umstand, dass dieses Thema schlachtreif ist in Berlin. Also die Leute haben uns die Unterschriftenlisten geradezu aus den Händen gerissen und wir mussten uns nur an Ampeln aufstellen und die Leute haben unterschrieben. Nach einer Woche hatte ungefähr ein Drittel schon unterschrieben, weil die Unterschriftenlisten in allen Unternehmen rumgegangen sind. Also es war einfach eine Volksfeststimmung und ein Kollege vom Sammeln hat das so beschrieben, das Gefühl zu sammeln und die Dankbarkeit der Leute entgegenzunehmen, das wäre ungefähr so, als würde man Freibier ausschenken.
Fahrradpolitik hat also offensichtlich das Potenzial, Menschen in solchen Größenordnungen zu bewegen. Du hast es gerade angesprochen, auch in ganzen Firmen. Wer sind denn eure Unterstützer? Ist das der versammelte Prenzlberg, was man so vermuten dürfte, oder gehören auch Leute aus Marzahn dazu?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, die uns auch eine längere Zeit beschäftigt hat. Bewegt man sich in so einer Bubble aus Radfahrern im Berliner S-Bahn-Ring oder vertreten wir die Gesamtbevölkerung, was unser Anspruch ist? Und also zunächst mal ist das Ergebnis von über 100.000 Unterschriften natürlich ein sehr, sehr gutes, was uns ein gutes Gefühl gegeben hat, dass wir anscheinend in der Mitte der Bevölkerung angekommen sind. Was uns darin aber noch mehr bestätigt hat, ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die durch den RBB, also den Berlin-Brandenburger Rundfunk, und die Berliner Morgenpost durchgeführt worden ist. Und deren Ergebnisse wurden wenige Tage nach dem Abgeben unserer Stimmen bekannt gegeben. Und da kam heraus, dass 62% der Berliner die Ziele vom Volksentscheid Fahrrad unterstützen und sogar 50% der Autofahrer. Und ich glaube, nur 12 oder 14% überhaupt wünschten sich mehr Investitionen in Autoverkehr. Das sind Ergebnisse, die uns völlig überrascht haben in der Deutlichkeit und die wirklich eine absolute Sensation sind und die für uns eigentlich der Beweis sind, wir waren nicht in einer Bubble, sondern wir vertreten die Mehrheit der Berliner Bevölkerung.
Offensichtlich nicht zur Bubble oder offensichtlich nicht zur nicht vorhandenen Bubble gehört der Berliner Verkehrssenator Andreas Geisel. Mit dem liegt ihr relativ konstant im Clinch und der Senat, der sieht dabei nicht besonders gut aus. Worum geht's denn da kurz gefasst?
Ja, der Berliner Verkehrssenator Andreas Geisel und sein Vorgänger Michael Müller, der jetzt unser Bürgermeister ist, die sind tatsächlich noch in einer sehr autozentrierten Denkweise verwurzelt, wie auch die gesamte SPD oder fast die gesamte SPD. Worum geht es bei dem? Der hat, man muss das leider so sagen, von dem Thema Radverkehr relativ wenig Ahnung. Wir kümmern uns gerade darum, dass das sich ändert. Und es hat sich innerhalb des letzten halben Jahres auch schon viel geändert. Als wir im Dezember öffentlich geworden sind, da hat er unserer Initiative noch das überhaupt nicht zugetraut, dass das ein Erfolg wird. Er hat uns abgetan als eine kleine Gruppe von radikalen Spinnern. Mittlerweile kommt er nicht mehr drum herum, mit uns zu reden. Er hat uns Verhandlungen angeboten und hat sogar von sich aus jetzt schon eine fast Verdreifachung der Mittel für den Radverkehr angeboten. Das ist natürlich etwas, was wir gut finden. Wir wissen aber auch, dass im September Wahlkampf ist und dass in Berlin schon immer viel geredet wurde, weshalb unser Ziel weiterhin ist, unser Radverkehrsgesetz durchzusetzen.
Habt ihr euch denn schon mit ihm getroffen?
Es gab eine erste Podiumsdiskussion vom Tagesspiegel, die hat, glaube ich, in der letzten Woche stattgefunden. Das war aber eine öffentliche Veranstaltung. Das erste interne Gespräch gibt es tatsächlich am 18. Juli. Und da werden einige der Vertrauenspersonen vom Volksentscheid, man muss immer ein paar Vertrauenspersonen als Ansprechpartner für den Senat definieren, die werden dorthin gehen und mit ihm sprechen. Und wir werden nicht direkt verhandeln, weil mit einem Verhandlungspartner, der wahrscheinlich in 3 Monaten abgewählt ist, mit dem gibt es nicht allzu viel zu verhandeln. Von daher sind wir gespannt, was Herr Geisel zu erzählen hat. Wir werden ihm unser Gesetz erklären und dann schauen wir mal weiter.
Wenn man mal in andere Städte blickt, in Europa, aber auch weltweit, also nach Kopenhagen, aber auch wie gesagt nach New York, Paris oder London, dann sieht man, dass dort das Potenzial des Fahrrads offenbar erkannt worden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Was ist denn dort konkret passiert und welche Rolle spielt dort die Verwaltung und kann das vielleicht auch ein Vorbild sein für Berlin?
Ganz klar, alle die genannten Städte können und sind Vorbilder für Berlin aus unterschiedlichen Gründen. Kopenhagen und auch eigentlich fast die gesamten Niederlande machen vor, wie groß das Potenzial für Radverkehr ist. In den Niederlanden werden einfach 3-mal so viele Wege mit dem Rad zurückgelegt als in Deutschland. Und Deutschland ist schon ganz gut, was das Niveau angeht. Aber eben halt die Niederlande sind viel, viel besser. Kopenhagen ist auch viel, viel besser. Und wer dort einmal war, der weiß auch, warum mehr Leute Rad fahren, einfach weil die Infrastruktur viel, viel besser ist. Wenn man das jetzt mit, von dir angesprochen, New York vergleicht, mit London vergleicht, Paris, Barcelona, dann muss man sagen, dass in Berlin immer noch deutlich mehr Rad gefahren wird. Aber, und das ist der große Unterschied, dort sind die Politiker und ist auch die Verwaltung aufgewacht in den letzten Jahren. Und dort ist von ganz oben entschieden worden, vom Bürgermeister aus, wir wollen die Stadt fahrradfreundlicher machen. Wir wollen was für den Klimaschutz tun, wir wollen Unfälle reduzieren, wir wollen weniger Verletzte und Tote, wir wollen weniger Lärm in der Stadt und dafür brauchen wir das Fahrrad. Und ja, dort wird mit massivem politischem Willen Radverkehr gefördert und Radverkehrsinfrastruktur in die Stadt gebaut. Und was auch noch der große Unterschied zu Berlin ist, es wird sehr, sehr gute, sehr hochwertige Infrastruktur gebaut. Das heißt, es wird nicht einfach nur mit Farbe und Pinsel auf die Straße gemalt, was in Berlin halt einfach immer schnell wieder zugeparkt wird, sondern es wird baulich repariert gebaut. Es werden irgendwie teilweise mit einfachen Mitteln, mit irgendwelchen Blumenkühlen oder so, Radspuren abgetrennt vom Autoverkehr. Und die Ergebnisse zeigen einfach, es wird sicherer für alle und selbst die Autos fließen besser. Weshalb wir auch sagen, der Volksentscheid Fahrrad ist das beste Anti-Stau-Programm für Berlin.
In London hat ja der Herr Johnson, der mittlerweile nicht mehr so beliebt ist, auch so ein fast geflügeltes Wort geschaffen, das Boris-Bike. Brauchen wir also für Berlin ein Müller-Fahrrad?
Ja, da mit dem Thema habe ich mich tatsächlich viel auch beruflich beschäftigt. Ich bin mir da nicht so sicher. Zunächst mal muss man auch sagen, dem Boris Johnson sind da einige Lorbeeren zugeflogen, aber auch sein Vorgänger Ken Livingston hat schon relativ viel getan und ich glaube auch die Idee der Boris Bikes gibt tatsächlich auch seinen Vorgänger zurück. Aber zu den Müller Bikes. Es gibt hier in Berlin ja das Call-a-Bike-System. Nach der Umstellung auf Stationen ist das von den Kunden, die es genutzt haben, was nicht sehr viele waren früher, nicht mehr so gut zu nutzen gewesen, weil einfach viel zu wenige Stationen in Berlin verfügbar sind. Es wird, das ist aus den Medien zu erfahren gewesen, ein neues Fahrradverleihsystem geben in Berlin. Das wird von Nextbike sein, also quasi dem Konkurrenten der Bahn. Und die haben angeblich 7000 Räder, die sie in der Stadt verteilen werden. Das ist deutlich mehr als Call-a-Bike hat, aber ich befürchte, das wird immer noch ein bisschen zu wenig sein, um, ich sag mal, einen substanziellen Einfluss in Berlin zu haben. Und ich glaube, der größte Unterschied zu den Boris Bikes in London oder auch dem Velib in Paris ist, hier in Berlin haben einfach fast alle Leute privat schon ein Fahrrad. Das heißt also, der Anreiz eines solchen Systems, dass man halt Menschen die Fahrradmobilität einfach macht, die bisher noch kein Fahrrad haben, dieses Potenzial ist in Berlin einfach viel geringer.
Ja, klingt eigentlich nach guten Chancen für den Radverkehr, wenn die Leute alle schon die Fahrzeuge haben. Hast du eine Idee, warum das trotzdem im Vergleich zu den genannten Städten so ein bisschen provinziell wirkt in Berlin? Also gerade von Verwaltungs- und Politikseite her?
Also wir haben hier in Berlin generell ein Problem mit der Verwaltung. Die ist über Jahrzehnte oder über Jahre kaputt gespart worden und sie ist dramatisch überaltert und mittlerweile auch ausgedünnt. Wir haben dieses Verwaltungsproblem ja nicht nur im Radverkehr, sondern bei vielen anderen Themen.
Also im Flugverkehr gibt es das ja auch, ne? Im Flugverkehr gibt es das ja auch.
Ja, genau. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum die Berliner nicht aufgeschrien haben, als der Senat gesagt hat, dass unser Radgesetz 2 Milliarden kostet. Man hat sich hier an Milliardensummen für Verkehrsprojekte gewöhnt. Und der Effekt war tatsächlich in dem Fall auch eher, dass die Leute sich gefreut haben, dass endlich mal in Radverkehr investiert werden soll. Zurück zu deiner Frage, warum dauert das hier in Berlin so lange? Ja, ein Grundproblem in Berlin ist ja die zweistufige Verwaltung. Wir haben den Senat und die vielen Bezirke, die allesamt ein Eigenleben führen. Wir haben auch noch die Verkehrslenkung Berlin, die sowas wie ein schwarzes Loch der Berliner Verkehrsleitung oder Lenkung ist. Und diese drei Akteure schieben sich einfach alle die Verantwortung zu. Und wir haben das Problem, dass die Dinge nicht vorankommen und extrem langsam gehen in Berlin, halt nicht nur beim Thema Radverkehr, sondern auch bei anderen Themen. Also das Lageso, als die Flüchtlinge kamen, das ging ja bundesweit durch die Presse. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl im September wird eventuell angefochten werden können, weil Neubürger in der Stadt keinen Termin beim Bürgeramt bekommen, um sich anzumelden in der Stadt. Das heißt also, wir haben ein dramatisches Problem hier in der Berliner Verwaltung und gleichzeitig beim Thema Radverkehr ist es einfach so, dass auf der obersten politischen Ebene dieses Thema einfach massiv unterschätzt worden ist. Man hat zwar seit 2004 schon eine Radverkehrsstrategie, aber im Strategienschreiben und Rahmenpapier schreiben ist Berlin schon immer gut gewesen. Dass es dann tatsächlich auch ankommt in der Stadt, das ist eine andere Frage.
Du hast die nächsten Schritte schon angesprochen. 18. Juli trefft ihr euch mit dem Verkehrssenator. Was sind denn dann so die nächsten Schritte für den Volksentscheid Fahrrad?
Ja, wir bereiten gerade den Berliner Fahrradsommer vor, denn Senator Geisel hat selbst schon öffentlich erklärt, dass der Druck, der jetzt durch den Volksentscheid entsteht, ihm auch gut tut und auch sein muss. Also die Abwehrhaltung, die über Monate zu spüren war und auch, ich sag mal, Emotionen wie beleidigt sein, die ändern sich jetzt. Also man wird konstruktiver und wir freuen uns über diese Aufforderung, Druck zu machen und werden mit ganz vielen verschiedenen Aktionen den Wahlkampf und den Sommer jetzt begleiten. Also die befinden sich gerade in der Vorbereitung und da kann man sich auf einiges freuen. Also das wird spannend, die nächsten Monate in Berlin. Wir werden uns definitiv nicht zur Ruhe setzen und wir haben vor allem einfach sehr, sehr viele Leute in den letzten Monaten gewinnen können, die uns beim Sammeln unterstützt haben. Das waren mehrere hundert Leute, die einfach täglich gesammelt haben und die brauchen eine neue Beschäftigung. Von daher Berliner Fahrradsommer.
Ja, und wann kommt es zum Volksentscheid, jetzt neben dem Fahrradsommer und neben der Wahl?
Da wird es jetzt so sein, dass wir so ein bisschen natürlich darauf gucken, was nach der Abgeordnetenhauswahl passiert. Je nachdem, wie sich da das Wahlergebnis am Ende auftut, kann es natürlich gut sein, dass dann in den Koalitionsverhandlungen auch nochmal über das Radverkehrsgesetz gesprochen wird. Das wäre sozusagen der Optimalfall, dass da am Ende drin steht, okay, das Radverkehrsgesetz wird beschlossen. Dann hätten wir unser Ziel erreicht. Falls das nicht passiert, werden wir ab dem Frühjahr nächsten Jahres die zweite Unterschriftenphase starten. Und da brauchen wir dann 170.000 Unterschriften in 4 Monaten. Ja, nachdem wir jetzt irgendwie 105.000 in 3,5 Wochen geschafft haben, wissen wir im Prinzip schon jetzt, dass wir diese Stufe auch schaffen werden. Das weiß auch der Berliner Senat. Daher sind wir sehr gespannt, wie sich das Verhandlungsgespräch mit dem Senat ergibt.
Das sagt Tim Birkholz vom Verein Urbanophil und der Initiative Volksentscheid Fahrrad in Berlin, die sich für ein Berliner Fahrradgesetz einsetzen. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema sprechen. Sehr interessant, was da in Berlin passiert. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und sagen vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Danke, Tim.
There's a lie, a certain kind of lie. Never shine. Love somebody. Love somebody the way I love you.
Ich muss sagen, ich finde es richtig gut, wie professionell die das angehen.
Ja, das hat man wirklich das Gefühl, dass sie das mit Hand und Fuß, das hat Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Das überzeugt mich, wie die das machen.
es scheint da auch eher ums Integrieren zu gehen, habe ich das Gefühl, und nicht um dieses Sektierertum, was man manchmal so hat bei diesen Randgruppen, die sich dann so gegenseitig erzählen, ich weiß es aber besser als du und du hast mein Nebenthema noch nicht in voller Tiefe und Gänze durchdrungen und deswegen muss ich dir jetzt hier mal was erzählen. Nö, die nehmen Leute mit und zwar über 100.000, wie wir gelernt haben, klare Forderungen, klarer Fokus und ja, offensichtlich große Anschlussfähigkeit.
Kann man wirklich nur sagen, weiter so und viel Erfolg.
Ja? Ja, und wir schwenken rüber zum nächsten Berlin-Thema.
Genau, denn von dort kommt Mianzi Rey, die am liebsten mit dem Bahnrad auf Fixie-Rennen fährt und zu einer sich wirklich ja, sehr stark entwickelnden Szene gehört, die sich gerade ihre Rennen selbst schafft und viel Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, und dann in ihrem Fall nochmal frischer Wind aus der Hauptstadt.
Ist man ja gar nicht gewohnt.
Sagt der Junge aus Kleinmachnow.
Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
My legs are my gears, sagt Mianzi Rey. Und dass sie es ernst damit meint, das sieht man daran, dass sie sich den Spruch gleich mal auf die Beine hat tätowieren lassen. Wem das bekannt vorkommt, richtig, zu Mianzi aus Berlin gehören nämlich zwei der vier Beine, mit denen das Plakat der diesjährigen Berliner Fahrradschau gestaltet gewesen ist. Mianzis Beine sind also ziemlich prominent.
Denn sie fährt wahnsinnig gern Fahrrad oder genauer gesagt Fixie und hat es damit in ihrer Szene zu einiger Prominenz geschafft. Sie ist Mitglied im Schindelhauer Gates Team und wie sie ihren Sport lebt und was ihre Szene ausmacht, darüber sprechen wir mit ihr am Telefon. Hallo nach Berlin, hallo Mianzi und hallo Janine, weil, das haben wir eben schon geklärt im Vorgespräch, Mianzi ist ja sozusagen dein Künstlername, oder?
Hallo, freut mich, dass ihr so interessiert seid. Ja, ist ein Pseudonym von früher gewesen. Ich habe das irgendwie einfach beibehalten und mittlerweile kennen mich aber die meisten auch mit meinem richtigen Namen.
Okay, wir benutzen einfach beide. Und du gehörst ja jetzt einer Szene an, von der wir ehrlich gesagt gar nicht so viel wissen. Was ich bisher verstanden habe, du fährst wahnsinnig gern Fixie und du stehst für dein Team bei Rennen wie dem Red Race oder dem Red Hook Criterium am Start. Ist das so richtig?
Ja, Schindelhauer Gates hat sich auch relativ früh irgendwie entwickelt, durch eine Freundschaft auch. Und für mich war das dann auch ganz klar so, dass ich, ja, ich bin eher so ein loyaler Typ auch und dann bleibe ich da.
Kannst du denn vielleicht für uns mal beschreiben und für alle Hörer, was diese Rennen und diese Szene ausmacht? Was ist so besonders daran?
Die Szene ist eine relativ kleine Szene und ich würde sagen, man kann es vergleichen mit der Musikszene. Das macht Ingo Engelhardt von Red Race, der Gründer, auch immer ganz gerne und das passt auch hundertprozentig, finde ich. Die meisten, die halt bei diesen Fixie-Rennen dabei sind, kommen tatsächlich auch wirklich aus dem Punkrock, Hardcore, aus der Messenger-Szene und sowas halt alles. Und es gab halt relativ wenig Angebote für Leute, die ohne Bremsen mit einem Bahnrad auf der Straße unterwegs sind. Und dann irgendwann hat sich wahrscheinlich einer in Brooklyn gedacht, der wollte dann mal ja ein Bahnradrennen auf den Straßen machen und hat sich so diese kleine Lücke zunutze gemacht. Hat sich dann auch relativ schnell ja nach Europa ist dann übergeschwappt. Und somit sind halt die Leute aufmerksamer geworden auf diese Szene. Deswegen wächst die jetzt gerade so.
Das heißt, man kann das wirklich so zusammenfassen, es geht darum, mit einem Bahnrad auf der Straße zu fahren, in knackigen
Rennen. Genau.
Okay.
Genau, ohne Bremsen, das ist die Devise. Wenn man eine Bremse an einem Fahrrad hat, dann ist ja das Fahr- bzw. Bremsverhalten anderes. Man muss sich halt wirklich konzentrieren, wie man Kurven anfährt. Man fährt wesentlich vorausschauender. Und ja, wenn man Kurven zu eng nimmt und das dann halt spät erst merkt und dann halt eine Bremse zur Hand hat, man stockt halt sehr schnell und somit ist die Gefahr halt sehr groß, dass man von hinten auffährt und deswegen wird halt komplett ohne Bremsen dann die Voraussetzung.
Für alle Leute, die es erschrecken, die keine Bezugspunkte zum Bahnrad haben, müssen wir natürlich dazu sagen, man kann trotzdem damit verzögern, weil das Ritzel starr mitläuft, ne, und man dann über verschiedene Techniken quasi das Hinterrad zum Blockieren oder zum Verzögern bringen kann. Trotzdem hast du ja gesagt, ihr habt euch mit den Bahnrädern von der Bahn wegbewegt, fahrt damit auf der Straße. Haben sich denn damit die Räder auch verändert oder sind das reine Bahnräder?
Also die Bahnrahmen sind eigentlich die gleichen, wie sie halt mittlerweile auf der Bahn benutzt werden. Nur halt, dass die meisten halt nicht mit Schlauchreifen, wie sie auf der Bahn benutzen, auf der Straße fahren. Das wäre einfach zu teuer auch. Ansonsten die Geometrie ist die gleiche. alles auf Aerodynamik halt mittlerweile trotzdem gebaut, obwohl das eigentlich eher sehr technische Kurse sind. Man muss das Fahrradfahren schon ziemlich gut beherrschen. Bei diesen Rennen ist es eher sehr, sehr technisch.
Kannst du sagen, was den Reiz dieser Rennen für Zuschauer ausmachen könnte? Du hast es vorhin schon erwähnt, ihr fahrt ohne Bremsen, weil man da nicht auffahren kann. Andererseits ist es ja so, dass es schon öfter mal Stürze gibt. Gibt es so einen gewissen Thrill-Faktor, der da auch drinsteckt?
Ich denke, diese Rennen lassen halt auch nicht UCI beziehungsweise Profifahrer zu. Also man kann hier mit Ex-Profis oder auch noch amtierenden Profis irgendwie in einem Rennen starten. Das ist A, ein Anreiz für die, die mitmachen. B, natürlich auch dann ein Anreiz für Zuschauer, weil sie halt Profis ja auf einem ganz anderen Gebiet erleben, hautnah vor allen Dingen auch. Und die Kurse sind meistens allerhöchstens 1 Kilometer lang. Das heißt, man sieht die Fahrer halt 20, 30 Mal. Meistens sind so zwischen 20 und 30 Kilometer, die man dann da so ein Kriterium fährt. Und dazu kommt noch diese Musikszene, die spielen halt auch extrem laut Musik. Es wird sehr spannend gemacht, nicht wie bei den alteingesessenen Rennradrennen, die veranstaltet werden, das dann The Final Countdown oder Helene Fischer, wobei Helene Fischer ja fast schon Kultstatus wieder erreicht hat. Solche Sachen halt gespielt werden. Sowas will halt keiner hören, der in einem Rennsport unterwegs ist. Und diese Fixie-Rennen, die werden halt wie eine Show verkauft. Und das ist das, was es für den Zuschauer, glaube ich, auch ganz interessant macht. Es wird nicht lang rumgeredet, wer was erreicht hat, sondern es wird jeder mit Namen genannt. Es wird jeder Teilnehmer, der das halt in diesem Rennen geschafft hat, wird aufgerufen. Und somit ist man gleichwertig behandelt mit jedem, der vielleicht wesentlich besser fährt. Alle werden auf eine Stufe geholt.
Stichwort Show vielleicht. Beim Mountainbike ist es ja so, da gibt es neben anderen Formaten ja auch heftige, ich sag mal spannende Wettbewerbe wie die Rampage, wo sich Leute Klippen hinunterstürzen unter der Flagge dann eines großen Brauseherstellers beispielsweise. Und das hat immer so ein bisschen auch was von Brot und Spiele. Menschen versuchen das Unmögliche und man sitzt am Bildschirm und schaut mit offenem Mund zu oder sogar vor Ort. Wenn sich dort dann jemand verletzt, ist es aber auch ziemlich schlimm gleich und der ist ziemlich aufgeschmissen. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass diese Fixed-Gear-Events sich auch in so eine Richtung entwickeln können?
Eigentlich eher unwahrscheinlich. Klar ist es gefährlich, aber wesentlich schlimmer sind beispielsweise, jetzt sieht man bei der Tour jetzt, die gerade läuft, die Stürze dort, weil die Geschwindigkeiten, die dort erreicht werden, noch um einiges höher sind, meistens, und wird dort noch wesentlich enger gefahren. Bei diesen Fixed-Gear-Rennen ist es meistens so, dass sich eine Gruppe bildet, die zieht das Feld in die Länge und da kommt dann meistens auch kaum einer mehr ran. Und dadurch, dass halt so viele Kurven eingebaut sind, ist es halt auch schwer, da auf einer Zielgeraden wirklich einen 500-Meter-Sprint, sowas gibt es da halt eigentlich meist nicht. Bei diesen Kriteriumrennen entscheidet sich relativ schnell, wer vorne bleibt und wer vorne ist. Und das eigentlich in den ersten 5 bis 6 Runden und da wird dann eigentlich auch kaum einer mehr vorbeigelassen.
Also ist ein bisschen wie beim Cross, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist ja so ähnlich.
Ja, Cross ist, würde ich jetzt nochmal behaupten, ist nochmal einige Stufen härter vom Rennrhythmus her. Weil man wirklich die ganze Zeit Anschlag fährt. Man hat ja auch gar keine Möglichkeit, irgendwie mal so eine Ruhephase irgendwie einzubauen, weil man hat ja ständig Hindernisse oder so. Aber beim Fixgear-Rennen hat man dann schon mal vielleicht eine Runde, wo man mal kurz ein bisschen gediegener fährt, wenn man merkt, dass man ein großes Loch hat oder sowas. Oder man kann auch Windschatten fahren, was beim Cross auch nicht möglich ist, wenn man das jetzt so vergleicht.
Ich bin im März selbst beim Red Race in Berlin gewesen und habe da zugeschaut und mir sind 2 Dinge aufgefallen. Einmal die wirklich krasse und gute Partystimmung, die dazu geführt hat, dass wir irgendwie bis ins Morgengrauen getanzt haben. Und dann auch noch der vergleichsweise hohe Frauenanteil, so im Vergleich zu anderen Radsportdisziplinen. Ist das so, dass es bei euch sozusagen viele Frauen gibt, vielleicht mehr Frauen als in anderen Disziplinen und dass das etwas gleichberechtigt dazugeht?
Ja, absolut, definitiv. Also letztes Jahr war es schon cool, wie viele Frauen da irgendwie dann Interesse hatten und viele muss man trotzdem noch ermutigen und sagen, ey, ist doch egal, wenn du vorne nicht mit beifährst, so unterstützt das ganze Ding einfach. Jeder wird hier gleich behandelt und ich versuche auch immer jedem Mädel irgendwie zu sagen, ey, mega wichtig, dass das hier halt auch wächst und man wird immer besser von Mal zu Mal. Das sind ja auch Erfahrungen, die man sammelt und alles. Deswegen hier auch an der Stelle auf jeden Fall nochmal danke, Mädels, dass ihr immer dabei seid. So ohne die Mädels wäre das halt auch einfach nicht möglich, weil je weniger Mädels daran teilnehmen, desto weniger Interesse besteht halt auch, so ein Rennen für Mädels beziehungsweise ein separates Rennen für Mädels halt eben stattfinden zu lassen. Und von Jahr zu Jahr wird das halt immer mehr. Das hat man auch beim Red Hook schon gesehen. Ganz am Anfang war ich irgendwie mal dabei. Es war vor, ich glaube, 3 Jahren. Da war ich in Mailand mal bei einem Red-Hook-Rennen dabei und da gab es noch gar keine Frauenkategorie. Da waren wir, weiß ich nicht, 6 Mädels, 2 aus Spanien, eine aus den USA, dann Holland und ich irgendwie. Und dadurch, dass das halt irgendwie immer weiter vollzogen wurde, wir sind bei den Männern mitgefahren, hat er dann halt wahrscheinlich, also der Veranstalter, Mr. Trimble, gedacht, dass das vielleicht doch gar keine so schlechte Idee wäre, da jetzt für Frauen doch mal was zu probieren. Und ja, dann ein Jahr später gab es dann halt eben auch die Frauenkategorie. Wenn sowas angeboten wird, dann ist die Nachfrage auch da. Dann wächst das und dann spricht sich das rum. Und auch wenn man als Zuschauer, als Mädel irgendwie dabei gewesen ist, will man einfach ein Teil davon sein. Das ist genau das, was Ingo mit seinen Jungs irgendwie genau richtig machen. Die machen eine Riesenparty, wie du eben auch schon gesagt hast, da aus dieser Veranstaltung. Und dass es für jeden wirklich ein einmaliges Event ist. Und das ist genau das, was dem Radsport absolut gefehlt hat.
In einem deiner Videos sagst du, um was zu essen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben und dann mit dem Fahrrad zu fahren, dafür gehe ich arbeiten. Das klingt ja irgendwie nach Radfahren tatsächlich als Lebenszweck. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da irgendwie relativ früh schon eher so ein verträumter Idealist gewesen. Ich beschränke mich auf das Wesentliche, und zwar das, was mir Spaß macht. Ich versuche mein Leben so zu gestalten, dass ich nichts bereue. Genau das trifft halt irgendwie halt auch. Das ist das, was mich irgendwie glücklich macht. Und ja, genauso ist mein Leben auf jeden Fall ausgelegt, ja.
Apropos Arbeiten, was arbeitest du eigentlich? Also finanziert dich dein Sport oder arbeitest du für den Sport?
Und das wäre geil, wenn mich mein Sport irgendwie finanzieren würde. Also ich habe letztes Jahr auf jeden Fall super Unterstützung von meinem Team bekommen und das hat auf jeden Fall auch schon geholfen. Aber ich glaube, das gibt es recht selten, dass Frauen wirklich von ihrem Sport leben können. Das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Jahren bestimmt noch irgendwie entwickeln. Im Moment habe ich hier und da mal einen Job und arbeite mit Flüchtlingskids, mit meinem Freund zusammen. Wir geben den Sportunterricht und sowas halt. Das ist so ein bisschen ehrenamtlich auch. Und hier und da, wie gesagt, mal Fotojobs oder sowas. Das ist so im Moment das, was ich mache. Davor habe ich tatsächlich Fahrradklamotten und Fahrräder verkauft.
Wenn ich jetzt jemand fragen würde, warum du das machst mit diesen Fixie-Rennen, was würdest du in einem Satz antworten?
Ich würde sagen, das beschreibt eigentlich im Großen und Ganzen meine komplette Lebenseinstellung. Es ist Spaß, Spannung, Sport und Social Life, also Freundschaften, Leute, die aus den verschiedensten Verhältnissen, aus den verschiedensten Musikbereichen und generell Ebenen zusammenkommen und alle auf einer Stufe sich begegnen und das Gleiche feiern.
Das sagt Mianzi Rey aus Berlin, die sehr viel und gern mit ihrem Fixie unterwegs ist und zu einer Szene gehört, die das Bahnrad endlich in die Gegenwart holt. Wir sagen danke fürs Gespräch und wünschen weiterhin gute Fahrt und viel Spaß.
Danke, Janine.
Vielen, vielen Dank auch.
Mianzi bzw. Janine, wie wir gelernt haben, die hat mir übrigens nochmal geschrieben, sie baut gerade auch ein eigenes Frauenteam auf und sie will sich im Winter auch im Crosssport ausprobieren. Dafür sucht sie noch einen Rahmensponsor.
Der sollte sich doch finden lassen. Da gibt es doch sicher den einen oder anderen, der sich mit dem Thema Crosssport auseinandersetzt und vielleicht sich da als Gönner noch engagieren möchte.
Ja, und interessant ist auch, dass sie da im Winter jetzt auch da in den Schlamm wechselt. Ich erinnere mich da an Mike Kluge zur Cross-DM in Borna. Das waren noch so die Antritt-Vorbereitungszeiten. Der ist da mal recht deutlich geworden. Und ja, die Disziplin, die kann auch ein bisschen frischen Wind vertragen.
Frischen Rädern und Teilen jagt jedenfalls Jens Klötzer bei der Tour de France hinterher und er lässt uns netterweise teilhaben an diesem Riesentrubel, der da jeweils in den Etappenorten herrscht, vor allen Dingen am Vormittag.
Ja, und der Mann hat wirklich einen harten Job, besonders im Juli.
Traurig.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Es ist die wahrscheinlich größte Technikschlacht der Rennradwelt und wenn ein Rennen schon nach dem eigenen Arbeitgeber benannt wird, dann muss man da natürlich auch mal vorbeischauen.
Jens Klötzer, a.k.a. der Mann mit dem goldenen Messfingern, begleitet den Tour de France-Tross fast eine ganze Woche lang und treibt sich dabei bevorzugt in der Boxengasse herum. Was er in diesem Jahr dort entdeckt hat, verrät er uns kurz vor dem Start der vierten Etappe von Saumur nach Limoges. Wir haben das Gespräch natürlich aufgezeichnet.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
Hallo Jens.
Hallo nach Leipzig.
Ihr seid ja fast eine Woche mit dem Tourtross unterwegs, wir haben es gerade schon angesprochen. Was macht ihr da genau, außer am Start stehen und die Stimmung genießen?
Am Start stehen und die Stimmung genießen, natürlich, so wie heute. Hauptsächlich interessieren wir uns erstmal für die Technik, die hier aufgefahren wird in der ersten Woche. Also das heißt, wir gucken uns die Räder an, die sie hier auspacken. Sind da irgendwelche neuen Sachen dabei? Ist da irgendwas Spezielles dabei? Und weil es gibt immer so ein bisschen Ausblick auf die nächsten Sachen, die am Markt erscheinen werden.
Jetzt könnte man ja denken, na klar, die Profis, die fahren da halt immer das Topmodell ihres Sponsors in ihrer Größe, fertig. Ist es so einfach?
So einfach ist es nicht. Also sind es schon die Topmodelle von den jeweiligen Firmen, die das Team sponsern. Aber ein bisschen was gebaut wird da schon noch. Also zum Beispiel fahren die halt keine teuren Carbonlenker, wie sie bei den Rädern im Laden verbaut sind, sondern ziemlich billige Alulenker, weil das Zeug muss einfach auch halten. Die fahren andere Reifen, als wir sie kennen. Also das sind Reifen, wo der Schlauch eingenäht ist und die werden dann auf die Felge aufgeklebt. Aus dem einfachen Grund, weil wenn dann mal ein Platten ist, können sie mit dem Ding weiterfahren und bis der Materialwagen kommt und müssen nicht angehalten werden. Das sind so ein paar Sachen, die sich dann doch unterscheiden von den Rädern, wie wir sie so normal kennen. Und da gibt es auch so ein paar Tricks, um irgendwie noch jedes Watt rauszuholen. Also so Schaltröllchen mit Keramiklagern haben wir hier schon gesehen. Es wird ganz, ganz viel auf Aerodynamik geachtet, jetzt gerade bei den ersten flachen Etappen. Da sind nicht nur die Räder, sondern auch so Helme, die aerodynamisch designt sind. Dann fahren sie auch so Zeitfahranzüge, also so einteilige Klamotten, die maßgeschneidert Haut ergänzen und so. Das wird immer ein größeres Thema, wie wir hier sehen. So normale Räder sind gerade auf den flachen Etappen inzwischen eher die Ausnahme.
Ja, jetzt hast du mir im Vorgespräch auch angedeutet, dass auch die Größe nicht so ist, wie man das aus dem Laden kennt. Oder ja. die Rahmengröße, da wären andere Rahmengrößen gefahren, oder?
Ja, also die fahren halt nicht das Rad, was ihnen eigentlich ein Händler empfehlen würde, sondern in der Regel ein, wenn nicht sogar zwei Nummern kleiner. Auch aus dem einfachen Grund, weil sie da aerodynamischer auf dem Rad sitzen können und der Lenker tiefer positioniert werden kann. Und dann werden die Rahmen halt mit ultralangen Vorbauten und langen Sattelstützen auf die Maße gestreckt, dass sie passen. Und ja, da wird einfach um jedes Watt gekämpft. Ja.
Ist der Kampf um jedes Watt tatsächlich der Hauptgrund für die Schrauberei und Bastelei?
Natürlich. Also jeder will hier, wenn nicht die Tour de France gewinnen, zumindest irgendwie mal eine Etappe gewinnen oder sich weit vorne zeigen. Und wenn man da über 3 Wochen jeden Tag, es gibt ja nur 2 Ruhetage, da in die Pedale treten muss, da muss man schon ein paar Körner sparen. Das zehrt natürlich im Körper. Und da wird versucht, möglichst viel rauszuholen.
Jetzt hast du ja schon die Schaltröllchen mit Keramiklagerung erwähnt. Was gibt es denn noch für technische Lösungen oder Hilfsmittel, die man so eigentlich nur am Start von großen Rennen sieht?
Was man nur bei den Profis sieht, das sind, wie schon angesprochen, die Reifen. Das sind in der Regel handgenähte Schlauchreifen mit Seidenkarkasse und irgendwie Latexschläuchen, die sehr, sehr viel leichter rollen, als das, was wir so zu kaufen kriegen, aber natürlich ultra teuer sind und von der Handhabung einfach nur unpraktisch. Weil wenn ich mal einen Platten habe, dann muss ich den runterreißen und neu kleben und das ist ganz schön aufwendig. Und deswegen haben die auch immer so viele Ersatzlaufräder dabei. Spezielle Kettenfette gibt es hier, das habe ich gesehen, so weißes Teflon-Zeug, was halt weniger Reibung verursacht in der Kette. Und ja, ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ob es was bringt, das wissen die wahrscheinlich manchmal selber nicht, aber besser man hat, als man hätte.
Gibt es denn irgendeinen Rad, was dich persönlich besonders begeistert hat jetzt in den letzten Tagen?
Ja, also es gibt schon so ein paar, wo die so einen Haben-Wollen-Reflex auslösen. Ne? Also so das Siegerrad der Tour de France vom letzten Jahr, das Pinarello von Chris Froome wäre so eins. Aber ja, auch die Aeromaschinen von den Firmen Track und Specialized oder Cervelo, das sind alles so windschnittig designte Flundern, das sieht einfach ganz scharf aus. Klar, sowas möchte man gerne haben, da schaut man auch gerne hin. Ja.
Das ist sehr interessant, weil gerade das Pinarello von Chris Froome, das ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es der Serientestsieger ist oder dass es überhaupt viel getestet wird, ist ja auch ein bisschen schwerer als die anderen, glaube ich. Interessant, dass dich das trotzdem reizt.
Ja, das ist eine optische Geschichte und es hat natürlich auch den Nimbus des Siegerrades einfach. Ne? Da schwingt so ein bisschen Exklusivität mit und es hat auch den Grund, dass es sehr schwer ist, an das Rad ranzukommen, um es überhaupt mal zu fotografieren. Und das sind so Sachen, die rar gemacht werden, die möchte man dann besonders gerne haben.
Das heißt, Mess- und Testwerte sind am Ende nicht alles?
Also hier zählt es am Ende nicht so viel oder nur die Hälfte davon, weil die Profis, die haben ein Mindestgewicht, das sie fahren müssen. 6,8 Kilo, das heißt, sie können eh nicht ultraleicht bauen und da ist es egal, wenn der Rahmen ein bisschen schwerer ist, weil sie auch so auf die 6,8 Kilo kommen. Ansonsten ist dieses Rad von den Messwerten top und genau auf Rennfahrer zugeschnitten. Bocksteif und aerodynamisch auch einwandfrei. Es ist ein Rennrad und genau für diesen Zweck geschaffen und schert sich einfach auch nicht um die anderen Werte, die vielleicht Käufer faszinieren, wie zum Beispiel geringes Gewicht.
Jetzt hören wir so im Hintergrund so ein bisschen die Startvorbereitung. Früher am Tag warst du wahrscheinlich in der Boxengasse unterwegs. Kannst du kurz beschreiben, was da für eine Stimmung herrscht?
Hier ist natürlich die Hölle los. Also ganz zum Meer aus den Beinen und hat sich hier eingefunden, hat wahrscheinlich jeder Urlaub genommen, die Schulen haben frei. Und ja, die jubeln hier trotz eher regnerischen Wetters den Fahrern zu, die sich hier zur Einschreibung begeben und wieder zurückfahren. In wenigen Minuten geht's los. Es ist so ein bisschen getrübt, weil es gibt krasse Sicherheitsvorkehrungen dieses Jahr, die es in den letzten Jahren nicht gibt. Also hier werden Rucksäcke durchsucht, hier stehen Polizisten mit Maschinenpistolen, die Armee ist da und so. Das ist alles so ein bisschen anders, aber das Publikum lässt sich davon kaum beeindrucken. Es ist krass, was diese Tour die Leute bewegt und wie viele Leute da hier an die Strecke kommen. Das ist wirklich krass.
Eine Frage müssen wir natürlich noch stellen. Wir fragen uns hier aus der Ferne sozusagen, ist Peter Sagan denn auch im echten Leben so eine coole Sau wie im Internet, quasi der Zlatan Ibrahimovic des Radsports?
Das ist er, ja, das ist er schon. Also der ist schon ein Rockstar hier im Fahrerfeld und er hat auch überhaupt keine Allüren. Also er gibt bereitwillig Autogramme, lässt sich fotografieren, macht Späße mit den Fans und ja, ich glaube, einer der sympathischsten Fahrer unserer Zeit.
Dann sagen wir ganz herzlich au revoir von hier aus dem Studio. Grüßen mit dem Sagan-Gruß, nämlich der Faust auf die Brust von The Wolf of Wall Street und sagen Tschüss Jens, aber viel Spaß noch beim Start der Tour.
Ja, vielen Dank, euch auch.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, ciao.
Aha, auch unser Ingenieur, der kann sich dem Reiz des Seltenen und Schönen nicht ganz entziehen.
Gibt es eigentlich auch keinen Grund dafür, oder?
Ja, um Himmels Willen, wäre schlimm.
Ja. Bei manchen Reizen denke ich auch immer, wenn die einfach da sind, ist es schön. Und wenn man auch nicht genau weiß, warum, ist es auch in Ordnung.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen so gewesen bei Sandy, der mit zwei Freunden unbedingt mal von Stuttgart nach Paris fahren musste. In 3 Tagen haben die das gemacht und wir haben uns davon erzählen lassen.
Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der aus meiner Sicht zu Recht beliebten Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen nämlich von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Fahrrad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie nah, wie weit oder auf welchem Kontinent.
Monat für Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer und heute ist das Sandy aus Stuttgart. Der ist kürzlich mit 2 Freunden einfach mal so vom Neckar nach Paris gefahren und wir wollen natürlich wissen, warum und wie es war. Hallo Sandy.
Hallo.
Mit 2 Freunden in 3 Tagen von Stuttgart nach Paris, spontane Aktion oder lang geplante Ausfahrt?
Ja, die erste Idee kam eigentlich schon so vor circa 2 Jahren auf und dann letztes Jahr hatten wir es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft und dann dieses Jahr hat sich ein gutes Zeitfenster ergeben und wir dachten auch, dass es vom Wetter passen sollte und daraufhin hatten wir gesagt, gut, lass es uns probieren und wir sind dann letzte Woche Freitag gestartet und sind am Sonntagabend angekommen in Paris.
Hatte das was mit der Europameisterschaft zu tun?
Das war jetzt eher ein Zufallsprodukt. Also es war jetzt nicht geplant von unserer Seite, dass es jetzt zufällig mit der EM natürlich noch der Einlauf in Paris stattgefunden hat, sondern es war einfach die Idee, weil wir schon einmal Stuttgart, Italien gefahren sind und da einfach anzuschließen, eine weitere lange Distanz zu fahren, haben uns überlegt, okay, Stuttgart, Paris hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Und so kam so mal der erste Grundgedanke auf.
Also so eine Art Sternfahrt von Stuttgart immer zu weiten Zielen. Wie weit ist das eigentlich genau? Wie lange habt ihr gebraucht und wie viel oder wie wenig schläft man da in 3 Tagen?
Also insgesamt waren es knapp 600 Kilometer und wir sind also am Freitagnachmittag losgefahren, sind jeweils immer so weit gefahren, wie wir konnten, waren dann am Sonntagabend in Paris und insgesamt waren wir dann ungefähr 53 Stunden unterwegs. Und wir haben also natürlich auch am Schlaf gearbeitet im Sinne von, dass wir einmal wahrscheinlich nur so 5 Stunden geschlafen haben, einmal sogar etwas weniger als 5 Stunden, damit wir diese gesamte Leistung auch überhaupt über das Wochenende auch abdecken können.
Ja, das ist ja schon relativ fix, ne? Wie sah denn die Route eigentlich aus? Waren das so die großen, schnellen Magistralen oder ein ausgefuchster Plan über kleine und unentdeckte Landstraßen?
Also da Stuttgart und Paris fast auf gleicher Höhe liegen, wenn man sich das auf der Karte anschaut, geht unser Track eigentlich fast nur gegen Westen und wir haben mit Komoot den Track geplant und wir sind hauptsächlich so auf kleineren Landstraßen gefahren, teilweise auch auf Fahrradwegen und es ging eigentlich ganz gut, also von der Routenplanung, Routenumsetzung.
Und ging es dabei dann eher um die sportliche Leistung oder war das Erleben der Landschaft auch wichtig dabei?
Also es war ganz klar ein Mix, da man natürlich die ganze Zeit ja schöne Eindrücke sammelt und wir kamen ja auch an schönen Stellen vorbei, nimmt man das natürlich automatisch mit, da wir ja schon ein recht straffes Zeittempo hatten und wir hatten auch mal diese Anfangsidee, das vielleicht sogar in 48 Stunden zu schaffen, war natürlich auch die sportliche Leistung schon im Vordergrund und natürlich die schöne Landschaft und die ganzen Eindrücke durch die Nationalparks von Frankreich. War einfach noch ein schönes, sagen wir mal einfach Takeaway, das wir so mitgenommen haben, während wir gefahren sind.
Würdest du es wieder tun oder die berühmte Frage einem Freund empfehlen?
Also die Frage habe ich genau einem Freund schon gestellt am Samstag, also während der Fahrt. Und da kam uns eigentlich sofort die Antwort, wir würden es nicht nochmal tun, weil wir hatten es einfach unterschätzt. Es ging die ganze Zeit hügelig hoch und runter. Und es war einfach sehr, sehr anstrengend und gleichzeitig hatten wir eigentlich die ganze Zeit Gegenwind. Also das heißt, je natürlich nach Wetter hat man eigentlich nur Westwind und es war auf jeden Fall von der Seite für uns sehr anstrengend.
Also lieber Paris-Stuttgart?
Genau, also das wäre auf jeden Fall eine Idee für jemanden, der das nochmal fahren möchte oder sagt, das wäre eine interessante Tour, sollte man auf jeden Fall den Wind beachten. Also es gibt immer mal wieder, sagen wir mal, Zeitfenster, da kommt der Wind eher aus Osten. Das wäre für uns besser gewesen. Und wir hatten die Tour jetzt so geplant von Stuttgart nach Paris, weil natürlich wir schon hier leben, beziehungsweise ein Freund noch hierher gekommen ist. Und aus dem Grund sind wir von hier gestartet. Hätte man jetzt natürlich noch mehr Zeit gehabt oder auch gesagt, okay, wir fahren erst mit dem Zug oder mit dem Bus nach Paris und fahren dann die andere Richtung, wäre es jetzt in dem Fall etwas besser gewesen.
Aber oft sind es doch so solche Dreckstouren, die eigentlich so wirklich zusammenschweißen, oder?
Ja, also das war auf jeden Fall der Fall. Und es hat sich einfach wieder gezeigt, dass man, wenn man zusammen ein großes Ziel erreichen will, hat man schon eine mentale starke Power. Also wir hatten auch gedacht, dass es viel sonniger wird, doch schon am Samstag und auch am Sonntag hat sehr viel geregnet. Und weil wir ja nur mit Minimalgepäck unterwegs waren, hatten wir... Also nur einer von den dreien hatte eine Regenjacke dabei.
Ja, die muss man sich dann dritteln.
Die anderen sind nur mit Windjacke natürlich dann schon sehr nass geworden.
Ja, wo geht's als nächstes hin?
Die nächste große Ausfahrt könnte vielleicht Stuttgart-Berlin sein oder Stuttgart-Wien. Also Ziele gibt's viele und mal schauen, was wir dieses Jahr noch fahren werden.
In Wien gibt es auf jeden Fall lecker Gebäck.
Und die Windrichtung stimmt.
Und die Windrichtung stimmt, genau. Das sagt also Sandy aus Stuttgart, der mit 2 Freunden von Stuttgart nach Paris gefahren ist und wie wir gelernt haben, nur mit einer Windjacke und wie wir während der Vorbereitung auch gelernt haben, zufällig mit einem der Männer, der bei uns im Mai zu Gast war, nämlich mit André, der damals von seiner Ausfahrt durch Südamerika erzählt hat. Der scheint also sehr umtriebig zu sein. Darum findet man Bilder der Tour auch auf dessen Facebook-Account Radrauschen und genau wie André bekommt natürlich auch Sandy einen 50-Euro-Gutschein von Rose. Wir sagen danke fürs Gespräch und gute Planung und gute Fahrt nach Wien oder Berlin, egal wo es hingeht.
Genau.
Vielen Dank.
Also ich mag die Idee einer fixen Idee. Also einfach mal sozusagen, ich bin jetzt hier und ich muss jetzt dorthin und ich habe 3 Tage Zeit und das wird ein richtig hartes Stück Arbeit und wir fahren nicht zusammen und ich weiß wirklich nicht, was rauskommt dabei. Hat irgendwie was Erfrischendes, finde ich.
Ja, manchmal ist es ja ganz gut, sich nicht zu sehr darauf vorzubereiten und einfach zu sagen, ich fahre jetzt mal los, ich will dahin. Nee, finde ich gut. Ja?
Ich lasse den Gegenwind mal auf mich zukommen.
Und ich weiß nicht genau, wie viele Hügel eigentlich kommen und genau. Ja, nee, es hat was, ja, definitiv.
Ja, vielleicht können wir ja das in diesem Monat ausprobieren. Klassischerweise ist natürlich der Juli ein großer Fernsehmonat. Wir verfolgen natürlich dieses Rennen in Frankreich, aber was können wir denn noch machen?
Zum Beispiel könnte man zur Trail Trophy fahren im Trail Center Rabenberg am 9. und 10. Juli, also direkt am kommenden Wochenende, wenn man die erste Ausgabe direkt hier bei Detektor hört, findet da der 3. Lauf dieser Enduro-Serie statt. Und wer ein bisschen was für Stollenreifen übrig hat, der sollte da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ich denke mir, Gerolf, du könntest so jemand sein. Mehr gibt's unter trailtrophy.eu, da kriegt man alle Infos.
Klingt gut, hast recht. Allerdings kannst du da leider nicht hin, weil ich dich ja abdelegiert habe zum Parforce-Ritt in deine Heimat.
Ach, stimmt.
Das ist eine 80-Kilometer-Runde, glaube ich, mit Fahrrädern mit richtigen Lenkern oder auch Rennlenker genannt, quer durchs Gelände. Am 10. Juli in und um Kleinmachnow. Man trifft sich um 10 Uhr im Enduro-Garten. Und wer vorher nochmal nachschauen will, parforceritt.com ist die Adresse im Netz.
Und da ist es auch wieder dieses Wort, beziehungsweise diese Radkategorie. Da sollte man auch mal was zu machen, denke ich. Und wer im Gebirge lieber mit dem Rennrad spielt, der Aber-Radmarathon im Bayerischen Wald am 31. Juli ist da wohl eine ganz gute Empfehlung, wie man so hört.
Jo, und alles, was dazwischen liegt, zwischen diesen Daten, das findet man zum Beispiel raus beim Breitensportkalender im Netz. Und man kann natürlich auch in diesem Monat an jedem Donnerstag diese Sendung hören, um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM. Und am 4. August gibt es dann die nächste Ausgabe jederzeit und vor allem mit den langen Versionen dieser Gespräche hört man uns im Podcast oder unter detektor.fm/antritt.
Und wie immer gilt, ihr erreicht uns auch per Mail an antritt@detektor.fm. Einfach schreiben. Oder über die Detektor FM App, die gibt es für iOS und Android. Da kann man sich beispielsweise auch an der Ausfahrt des Monats beteiligen. Einfach bei Mitmachen klicken und dort uns was schicken, einen Text, ein Foto, gerne auch eine eigene Audioaufnahme, freuen wir uns natürlich auch. Über die Ausfahrt des Monats muss nicht unbedingt Stuttgart-Paris sein, kann auch beispielsweise Kleinmachnow-Berlin sein oder irgendwie sowas in der Art. Freuen wir uns drauf und wir suchen wieder eine Fahrt natürlich aus für die kommende Ausfahrt des Monats. Dann gibt es auch einen 50-Euro-Gutschein von Rose zu gewinnen. Vielleicht auch noch eine ganz gute Motivation, um mitzumachen.
Und egal, ob ihr lieber Fußball schaut oder die Tour de France verfolgt oder selbst in andere Städte fahrt, in denen ihr noch nie wart, wir wünschen euch auf jeden Fall einen super Juli und gute Fahrt.
Und einen schönen Urlaub, falls er noch ansteht.
Genau. Au revoir.
Bis bald.
A bientôt.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps...
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.